Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist Hungersnot am Horn von Afrika. Die UNO ruft nach Hilfe. Wir berichten aus Dadaab, dem größten Flüchtlingslager der Welt. Dann?
Die Lage ist ernst und die Lage erfordert eine klare, deutliche Botschaft jetzt der Regierung an die Finanzmärkte.
Die Euro-Staaten vor dem Krisengipfel. Wir haben den deutschen Wirtschaftsweisen Peter Bofinger im Echo-Gespräch. Außerdem, der britische Premier Cameron rechtfertigt sich in der Murdoch-Affäre. Und schließlich, Schreckensherrschaft im Kinderzimmer. Wie harmlos sind die Schlümpfe wirklich? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Ursula Furler mit den Nachrichten.
Die UNO hat wegen der schlimmen Dürre Teile Somalias offiziell zu Hungergebieten erklärt. Eine Hungersnot wird dann ausgerufen, wenn unter anderem mehr als 30% der Kinder in einem Gebiet unterernährt sind. Die UNO fordert 300 Millionen Dollar für die Nothilfe allein für Somalia. Dort sind aktuell 3,7 Millionen Menschen von der Krise betroffen, über 11 Millionen, wenn man die Nachbarländer mitrechnet. Der britische Premierminister David Cameron hat vor dem Parlament Stellung genommen zum Abhörskandal. Cameron erklärte, er bedauere den Aufruhr rund um seinen früheren Berater Andy Coulson. Dieser war von 2003 bis 2007 Chefredakteur des Boulevardblattes News of the World. 2007 ernannte ihn David Cameron zu seinem Kommunikationschef. Dies sei ein Fehler gewesen. Eine Entschuldigung für die Einstellung von Coulson lehnte Cameron jedoch ab. Zuerst müsse festgestellt werden, ob sich Coulson als Chefredakteur etwas habe zu Schulden kommen lassen. Die Verhaftung des letzten gesuchten mutmaßlichen serbischen Kriegsverbrechers Goran Hacic hat positive Reaktionen ausgelöst. So sprachen etwa EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy in einer Erklärung von einem wichtigen Schritt Serbiens hin zur Verwirklichung seiner europäischen Perspektive. Der 52-jährige Hacic war am Morgen nördlich von Belgrad verhaftet worden. Ihm werden als Führer der serbischen Minderheit in Kroatien Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Die EU-Kommission hat ein Gesetz vorgestellt, das die Kapitalvorschriften für europäische Banken regelt. Inhaltlich decken sich die Vorschläge weitgehend mit den sogenannten Basel-III-Regeln, die letzten Herbst von einem Gremium von Bankenaufsehern verabschiedet worden waren. Demnach muss jede Bank mehr Eigenkapital bereithalten und eine zusätzliche Reserve zur Seite legen, die nur in Krisenzeiten angetastet werden darf. Das Europaparlament und der Ministerrat müssen den Gesetzesvorschlägen der EU-Kommission noch zustimmen. Die Papierfabrik im solothurnischen Biberist wird definitiv geschlossen. Der Eigentümer, der südafrikanische SAPI-Konzern, fand keinen Käufer für die Fabrik. Rund 550 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle. 130 von ihnen hatten die Kündigung bereits im Mai erhalten. Der Gemeindepräsident von Biberist, Martin Blaser, spricht von einem schwarzen Tag für seine Gemeinde.
Wir verlieren damit ein grosses Stück Identität, aber vor allem für die betroffenen Mitarbeitenden, für Zulieferbetriebe und alle Angehörigen und alle, die von diesem Entscheid jetzt betroffen sind, das ist ein düsterer Tag.
SAPI hat mit den Gewerkschaften einen Sozialplan vereinbart. Der Preisüberwacher hat die meisten höheren Bahn- und Buspreise genehmigt, die ab Dezember gelten sollen. Nicht erhöht werden die Preise von Generalabonnementen für Junioren, Studierende und Senioren. Das haben der Preisüberwacher und der Verband Öffentlicher Verkehr vereinbart. Der Kanton Zürich hat nochmals berechnet, wie sich die neue Spitalfinanzierung auf die Krankenkassenprämien auswirkt. Der Kanton rechnet neu mit Mehrkosten von 90 Millionen Franken, was einem zusätzlichen Prämienanstieg von 2,2% entsprechen würde. Die Auswirkungen wären damit geringer als vom Krankenkassenverband Santé Suisse im Frühling vorausgesagt war. Santé Suisse hatte mit einem zusätzlichen Prämienanstieg von 4,9% gerechnet. Weil der Kanton aber bereits damals von tieferen Mehrkosten ausging, hat er diese nochmals berechnet, zusammen mit zwei Versicherungsgruppen und dem Verband Tarif Suisse. Im Prozess gegen drei Öko-Extremisten in Bellinzona hat der Staatsanwalt die Strafanträge gestellt. Er verlangt 3 bis 3,5 Jahre Gefängnis. In allen Anklagepunkten sei der Tatbestand erfüllt. Es geht um die Vorbereitungen einer Brandstiftung und um Sprengstoffdelikte. Die Angeklagten sollen vor rund einem Jahr einen Anschlag auf das Nanotechnologiezentrum in Rüschlikon geplant haben. Das Urteil des Bundesstrafgerichts wird am Freitag erwartet. Sport, Rad. Die 17. Etappe der Tour de France hat der Norweger Edvald Boasson-Hagen gewonnen. Hagen gewann die erste Alpenetappe von Gap nach Pinerolo in Italien vor dem Niederländer Bauke Mollema und dem Franzosen Sandy Cazard. Im Gesamtklassement führt weiter der Franzose Thomas Voeckler. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.967 Punkten, plus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.569 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 16,49 gehandelt, der Dollar zu 82,06. Das Wetter. Am Abend sind vor allem in den Voralpen letzte Schauer möglich. Morgen ist es im Osten und in Graubünden ziemlich sonnig. Im Laufe des Tages setzt von Westen her bereits wieder Regen ein, bei 18 Grad. Im Tessin ist es auch morgen ziemlich sonnig. Am Nachmittag und Abend sind besonders in den Bergen einige Schauer und Gewitter möglich, bei 25 Grad. Am Freitag ist es wechselhaft mit Aufhellungen und einigen Regengüssen bei 19 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Hunger in Afrika, Bericht von der UNO über die Lage am Horn und aus dem Flüchtlingslager im Osten Kenias, dazu ein Schwerpunkt. Dann Peter Bofinger, einer der 5 Wirtschaftsweisen Deutschlands, über Krisenpolitik, Ramschpapiere und Eurobonds im Echo-Gespräch am Vorabend des Brüsseler Gipfels. Die Verhaftung, die Serbien europäischer machen soll, die Verteidigungsrede des britischen Premiers und...
Wir kommen nicht darum herum, dass wir uns jetzt anpassen.
Der starke Franken bringt die Schweizer Käser in Zugzwang. Schließlich stalinistische Zipfelmützen, muss man sich fürchten vor den Schlümpfen. Die UNO spricht regelmäßig von Versorgungsengpässen und manchmal von Hungerkrisen, aber nur selten verwendet sie den Begriff der Hungersnot. Sie tut es seit heute mit Blick auf die Lage am Horn von Afrika. Konkret, Hungersnot herrsche in Teilen Somalias. Die Hilfe ist zwar angelaufen, doch wegen der Gefahren für die Helfer können Hunderttausende von Notleidenden zurzeit gar nicht erreicht werden. Zunächst der Bericht von Fredrik Steiger.
Die UNO verwendet klar definierte Kriterien, damit sie von einer Hungersnot spricht. Darunter, dass mehr als 30% aller Kinder in einer Region gravierend unterernährt sind und dass täglich mehr als 2 von 10.000 Menschen an Hunger sterben. Diese Kriterien sind im Süden und im Zentrum Somalias derzeit erfüllt, sagt UNO-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos.
Nearly one third of the region's population require food and non-food assistance due to the drought.
Infolge der anhaltenden Dürre seien fast ein Drittel der Menschen am Horn von Afrika auf Nahrungsnothilfe angewiesen. Allein in Somalia seien es 3,7 Millionen, fast die Hälfte der Bevölkerung. Hunderttausende fliehen, und zwar in Länder, die ebenfalls stark betroffen sind, vor allem nach Kenia und Äthiopien. Not herrscht außerdem in Eritrea und Djibouti. Angesichts von 11 Millionen Hungernden in Ostafrika spricht die UNO vom zurzeit weltweit schlimmsten humanitären Desaster. Und ein Ende sei nicht abzusehen.
It's clear that the effects of this drought are going to last for at least the rest of this year, and the situation in drought-affected areas is expected to worsen.
Im Moment verschlechtere sich die Lage sogar. Die Hungersnot werde noch mindestens bis Ende Jahr spürbar sein. Weil aber Somalia, abgesehen von dessen Seepiraten, kaum je im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit steht, weil von dort wegen der Gewalt kaum Journalisten und Hilfswerke berichten, läuft die Hilfe schleppend an. Es fehlt an Geldgebern. Deswegen läuteten heute gleich alle im Hilfsbereich tätigen UNO-Organisationen die Alarmglocken und appellierten zugleich an die islamistischen Shabab-Milizen, die der Al-Qaida nahestehen und weite Teile Somalias kontrollieren. Sie behindern nämlich die Hilfe an die eigene Bevölkerung und bedrohen UNO- und Hilfswerkvertreter. Erst jetzt, da sich die Katastrophe ausweitet, scheinen sie wenigstens minimal zu kooperieren.
Access is severely limited.
Doch von einem freien Zugang zu den Notleidenden könne, so ein UNO-Sprecher, noch keine Rede sein.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Die UNO spricht nun also auch offiziell von Hungersnot in Gebieten Somalias. Jenseits der Grenze in Kenia ist Dadaab. Gegen 400.000 Menschen leben in diesem größten Flüchtlingslager der Welt. Und es werden täglich mehr, wie mir unser Korrespondent Patrick Wülser am Internettelefon aus Dadaab berichtete.
Ja, jeden Morgen stehen immer noch zwischen 600 bis 700 Menschen aus Somalia vor dem Eingangstor dieses Lagers und warten auf eine Erstversorgung. Sie werden dann registriert, nachdem sie Stunden an der prallen Sonne warten mussten. Sie bekommen Wasser, sie bekommen Lebensmittel und werden dann ins Lager geführt, wo sie dann eine Behausung aufstellen können.
Und wie fest ist diese Behausung? Wie sind die Strukturen in dem Lager?
Man muss sich vorstellen, also wir leben hier fast in einer Halbwüste. Es ist sandig, steinig und alles ist sehr improvisiert. Also es gibt wenig Wasser, es gibt wenig Latrinen für all diese Menschen und die Behausungen, es gibt Zelte, die meisten bauen sich aber selber Behausungen aus Ästen, aus Plastikabfällen, aus Tüchern. Also das Ganze ist sehr, sehr bescheiden.
Aber vor dem Hintergrund der grundsätzlich sehr prekären Lage in diesem Dürregebiet sind die Leute doch ausreichend geschützt. Was ist Ihr Eindruck?
Also so der äußere Eindruck ist desolat, aber die Menschen hier, also die UNO und die Hilfswerke, die leisten hervorragende Arbeit, soweit ich das beurteilen kann. Pro 14 Tage werden hier 7000 Kubikmeter Lebensmittel verteilt an die Menschen.
Es sind Flüchtlinge aus Somalia, sagten Sie, die jetzt hier Schutz suchen in dem Lager. Was aber sind das konkret für Leute und aus welcher Gegend kommen Sie von Somalia?
Ich konnte gestern am Empfangstor mit Leuten sprechen, die eben angekommen sind aus Somalia, sind vor allem Bauern, Nomaden. Sie haben während der Dürre all ihr Vieh verloren, das verhungert ist. Sie kommen aus einem Land, wo seit 20 Jahren Krieg herrscht. Sie sehen dort keine Perspektive mehr. Es ist auch nicht ein Land, das ihnen helfen kann. Und so haben sie sich auf diese Wanderung gemacht. Viele waren 3, 4, 5 Wochen unterwegs, haben unterwegs sogar Teile ihrer Familie verloren, die vor Erschöpfung gestorben sind. Also die Leute kommen hier an und haben eigentlich nur noch die Kleider, die sie anhaben.
Und was für Perspektiven sehen Sie jetzt in Kenia in diesem Lager?
Eigentlich ist es eine Endstation. Also die Leute haben wenig Chancen, in ein weiteres Land aufgenommen zu werden. Und trotzdem sind die Menschen nicht unglücklich. Viele haben mir gesagt, sie sind froh, dass sie hier sind. Hier gibt es doch eine medizinische Versorgung. Hier haben sie täglich zu essen. Alles, was ihnen Somalia, die Heimat, zurzeit nicht bieten kann.
In welcher Umgebung steht das drin? Kenia nimmt hier hunderttausende Flüchtlinge aus der Nachbarschaft auf. Wie aber ist die Lage im Land selbst?
Also Kenia ist ja selber nicht einfach ein blühendes Land. Mindestens die Hälfte des Landes leidet ebenfalls unter der Dürre. Man merkt das auch den Lebensmittelpreisen an. Die sind in den letzten 12 Monaten, haben sich die verdoppelt von Mais, Zucker und Reis. In Nairobi selber überlegt man sich sogar, die Schulen früher zu schließen, weil man die Kinder nicht mehr ernähren kann. Also die Leute in Kenia leiden ebenfalls unter dieser Dürre.
Und vor diesem Hintergrund, gibt das denn keine Ressentiments gegenüber diesen Flüchtlingen aus der Nachbarschaft?
Selbstverständlich gibt es die, man kann sie in den Zeitungskommentaren lesen. Da gibt es auf der einen Seite die Kommentare, die sagen, nicht nur in Dadaab gibt es Leute, die leiden unter dieser Dürre, sondern rundum gibt es in Kenia Bauern, Nomaden. Auch diese Menschen verhungern zum Teil, geht ihnen das Vieh zugrunde und die können nicht profitieren von einem UNO-Lebensmittelprogramm. Wir haben selber genug Probleme, wir können es uns nicht leisten, pro Monat 40.000 Menschen einfach aufzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es auch Sicherheitsfragen. In Nairobi gibt es ein ganzes Quartier, das wird von Somalien bewohnt und da gibt es immer mehr Sicherheitsbedenken, dass man denkt, also diese Konflikte aus Somalia könnten importiert werden nach Kenia, eventuell auch mit Waffen.
Sagt Afrika-Korrespondent Patrick Wülser in Dadaab. Die Glückskette hat ein Spendenkonto eröffnet für die Opfer der Hungersnot. Das Postkonto lautet 10-15.000-6 mit dem Vermerk Afrika. 10-15.000-6 mit dem Vermerk Afrika. Die größte Boulevardzeitung ist verschwunden. Manager von Rupert Murdochs britischem Verlagsimperium haben abgedankt. Die beiden wichtigsten Polizeioffiziere Londons sind zurückgetreten. Das sind die bisherigen Konsequenzen im britischen Abhör- und Korruptionsskandal. Heute stellte sich Premierminister David Cameron dem Unterhaus, das deswegen eigens seine Sommerferien verschoben hatte. Cameron selbst eilte vorzeitig aus Afrika zurück. Martin Alliot hat die Debatte verfolgt.
Der Premierminister stellte sich heute seinen Kritikern und versuchte, verscherztes Vertrauen zu kitten. Konkret gab David Cameron zu, dass er den Medien schlechthin, namentlich aber Rupert Murdochs Firma News International, allzu nahe gekommen sei.
We did spend too much time, frankly, trying to, you know, get on with media companies to get our message across. And as a result, we put on the back burner too often the issues of how to regulate the media.
Darüber sei die Aufsicht über die Presse vernachlässigt worden. Cameron gab sich kämpferisch und zählte genüsslich die Versäumnisse der früheren Labour-Regierungen auf. Seine Fraktion skandierte begeistert mit.
Let us remember during the last Parliament reports of the Information Commissioner ignored, reports of the Select Committee ignored, the failure of the police investigation ignored.
Warnende Berichte und die Untätigkeit der Polizei wurden ignoriert. Cameron, der seinem Gegenspieler Ed Miliband billiges parteipolitisches Hickhack vorwarf, verwies stolz auf seine eigene Liste von Begegnungen mit Journalisten und Medienmanagern. Aber
when are we going to see the transparency from Tony Blair and from Gordon Brown?
Entsprechendes fehle ja von seinen Vorgängern Brown und Blair. Das alles begeisterte die Truppe, aber der Umstand, dass Cameron die Hälfte seiner Erklärung seinem eigenen Verhalten widmen musste, offenbarte seine prekäre Lage. Andy Coulson, der frühere Chefredaktor der inzwischen eingestellten News of the World, war anschließend von Cameron als oberster Kommunikationschef eingestellt worden. Und obwohl Coulson im Januar zurückgetreten war, bleibt er ein Mühlstein an Camerons Hals. Aus seiner jetzigen Perspektive hätte er Coulson natürlich nicht angestellt, aber er übernehme weiterhin die Verantwortung.
You live and you learn, and believe you me, I have learned.
Er habe seine Lektion gelernt. Oppositionsführer Ed Miliband zählte minutiös sämtliche Warnungen vor Coulsons Ernennung auf.
Mr. Speaker, this can't be put down to gross incompetence. It was a deliberate attempt to hide from the facts about Mr. Coulson.
Das sei nicht Inkompetenz gewesen, sondern der kalkulierte Versuch, die Tatsachen über Herrn Coulson zu verdrängen. Obwohl Coulsons Mitverantwortung für die Abhörpraktiken der News of the World noch nicht zweifelsfrei bewiesen ist, war sie stets plausibel. Cameron wurde auf den vernichtenden Artikel in der New York Times vom letzten September angesprochen, der erstmals Zeugen von Coulsons Mitwisserschaft namentlich nannte. Trotzdem mauerte der Premierminister weiter.
There was no information in that article that would lead me to change my mind about those assurances.
Er habe weiter auf Coulsons Unschuldsbeteuerungen gebaut. Zahlreiche neue Untersuchungen werden Licht ins Dunkel bringen und Verantwortung zuweisen, namentlich bei der Londoner Polizei, unter deren 45 Pressesprechern immer noch 10 ehemalige Murdoch-Leute sitzen, muss mit weiteren Peinlichkeiten gerechnet werden. Der Premierminister bleibt auch nach seinem heutigen Bravura-Ritt angeschlagen. Er hat Filz und Korruption entweder nicht erkannt oder begünstigt oder beides. Dieser Makel bleibt haften.
Im Norden Serbiens wurde Goran Hadžić verhaftet. Damit ist auch der dritte der gesuchten serbischen Kriegsverbrecher in Polizeigewahrsam. Hadžić war Anfang der 90er Jahre Präsident der selbsternannten serbischen Republik Krajina. Ihm wird Verschleppung und Tötung von kroatischen Zivilisten zur Last gelegt. ARD-Korrespondent Jörg Paas.
Was serbische Medien schon Stunden vorher als Eilmeldung verbreitet hatten, bestätigte Staatspräsident Boris Tadic am Mittag auch offiziell. Mit Goran Hadžić sei nun auch der letzte vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gesuchte mutmaßliche Kriegsverbrecher gefasst. Der schwierigste Abschnitt in der Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal ist beendet. Serbien wird seine internationalen Verpflichtungen auch weiterhin erfüllen. Zugleich möchte ich betonen, dass die Verhaftung von Goran Hadžić nicht nur nach serbischen Gesetzen erfolgte, sondern auch im Einklang mit unserer moralischen Pflicht. In einem waldigen kleinen Gebirge nahe der nordserbischen Provinzstadt Novi Sad wurde Gordan Hadžić nach Aussagen des serbischen Präsidenten am Morgen festgenommen. Den Vorwurf, dass offizielle Stellen womöglich schon länger den Aufenthaltsort kannten, wies Boris Tadic zurück. Schon nach der Verhaftung von Ratko Mladic gab es in der Öffentlichkeit Spekulationen, wonach Serbien Mladic versteckt und jahrelang gewusst habe, wo er sich befindet. Diese Informationen waren absolut falsch. Ebenso wenig wusste Serbien, wo Goran Hadžić sich aufhielt. In der Anklageschrift des Haager Tribunals wird Goran Hadžić beschuldigt, an der von Serbien aus gesteuerten Vertreibungspolitik während des Krieges in Kroatien Anfang der 90er Jahre mitgewirkt zu haben, als deren Ergebnis zeitweilig etwa ein Drittel des kroatischen Territoriums unter serbische Herrschaft geriet. Konkret wird dem heute 52-Jährigen ein Massaker serbischer Verbände im ostkroatischen Vukovar im November 1991 zur Last gelegt. Damals waren mehr als 260 Kroaten und andere nicht-serbische Zivilisten, darunter Frauen und Greise, zunächst aus einem Krankenhaus auf eine Schweinefarm verschleppt und anschließend dort ermordet worden. Dass Hadžić nun gefasst wurde und vermutlich schon in wenigen Tagen nach Den Haag ausgeliefert wird, gilt als wichtige Bedingung für die weitere Annäherung Serbiens an die Europäische Union.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Euro und Krise, Franken und Käse und Schlümpfen und Schrecken. Die Chefs der Euro-Länder treffen sich morgen zum großen Krisengipfel und José Manuel Barroso redete ihnen schon heute ins Gewissen.
Nobody should be under any illusion. The situation is very serious.
Die Lage ist sehr ernst, sagte der europäische Kommissionspräsident. Und tatsächlich wird vor und hinter den Kulissen bereits hektisch beraten. Einerseits über ein zweites Milliardenrettungspaket für Griechenland und auch über weitergehende Maßnahmen, zum Beispiel über eine Ausweitung des Rettungsschirms des sogenannten EFSFs. Peter Bofinger ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität Würzburg und einer der fünf Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat, der die deutsche Regierung berät. Ich fragte ihn, ist die Lage tatsächlich sehr ernst?
Ich schätze die Lage in der Tat als ernst ein, einfach deswegen, weil die Politik jetzt über Wochen und Monate nicht in der Lage gewesen ist, eine Lösung zu finden. Und das hat die Märkte massiv verunsichert. Dahingehend, dass ja auch die Risikoprämien jetzt für Italien und Spanien nach oben gehen. Und das ist ja etwas, was an die Existenz der Währungsunion gehen würde, wenn Italien Schwierigkeiten bekommen würde, sich an den Finanzmärkten zu vernünftigen Zinsen zu finanzieren. Die Lage ist also ernst und die Lage erfordert eine klare, deutliche Botschaft jetzt der Regierung an die Finanzmärkte.
Es kann an die Existenz gehen. Steht der Euro auf dem Spiel?
Wenn man die Entwicklung nicht in den Griff bekommt, wenn die Politik nicht die Initiative gegenüber den Märkten ergreift, dann kann das auch die Existenz der Währungsunion gefährden. Aber um das gleich dazu zu sagen, ich bin überzeugt, dass die Politik, wenn es wirklich ums Überleben des Euro geht, auch bereit ist, zusammenzustehen, auch bereit ist, Kröten zu schlucken und nicht in den Abgrund springt, der darin bestehen würde, dass sich dieser Euroraum auflöst.
Konkret, wo ist denn das Problem bei den bisherigen Lösungsansätzen, also dieser Kombination von Rettungsschirmen und Budgetdisziplin in den betroffenen Ländern? Warum kann das nicht zum Erfolg führen?
Es gibt da zwei verschiedene Problemstränge. Der eine Problemstrang ist dieses Modell Rettungsschirm und Konsolidierung, wie man das jetzt in Griechenland, in Portugal, in Irland gemacht hat. Dieses Modell hat zwei Probleme. Zum einen, dass man den Ländern das Geld nicht zu den günstigen Zinsen gibt, zu denen sich dieser Rettungsschirm finanzieren kann, denn damit würde man die Schuldenlast hier erleichtern. Und zum anderen besteht bei diesen Paketen das Problem, dass man die Länder überfordert, dass man eben sehr schnell eine Konsolidierung erreichen will. Und die Gefahr ist dabei groß, dass man die Länder in eine Abwärtsspirale stürzt. Nehmen Sie Griechenland, das ja in diesem Jahr eine massive Wirtschaftsrezession erlebt. Und in einer solchen Situation nochmal eine sehr restriktive Finanzpolitik aufzulegen, was jetzt ja gerade vor einigen Wochen beschlossen worden ist, das wird die Abwärtsbewegung eher verstärken und damit also die Probleme nicht lösen, sondern wirklich das Land in noch größere Schwierigkeiten führen.
Nun liegen aber doch einige Vorschläge, neue Vorschläge auf dem Tisch, auch substanzielle, zum Beispiel der Rückkauf von griechischen Anleihen zum Marktpreis. Das käme ja ein Stück weit dem Eingeständnis gleich, dass Griechenland bankrott ist tatsächlich. Was wäre damit erreicht?
Ja, die Tatsache, dass Griechenland wohl nicht in der Lage ist, seine Schulden voll zurückzubezahlen, sondern vielleicht allenfalls 50%, das wird ja relativ unkontrovers gesehen, jedenfalls außerhalb der Politik. Und diese Situation kann man sich ja zunutze machen. Die griechischen Anleihen notieren ja weit unter dem Nennwert. Und wenn man es jetzt schafft, diese griechischen Anleihen anzukaufen, dann kann man ja auf diese Art und Weise die Verschuldung Griechenlands quasi auf einen Schlag reduzieren. Wir beim Sachverständigenrat haben jetzt ein Modell vorgeschlagen, wo der EFSF einen Umtausch anbietet, den Inhabern griechischer Anleihen die Option einräumt, griechische Anleihen zu 50% des Nennwerts in Anleihen des EFSF zu tauschen. Und damit würde man eben auf einen Schlag das Verschuldungsvolumen Griechenlands zurückführen. Und für Deutschland als Garantieland hätte das ja auch den Vorteil, dass es bloß noch für die Hälfte der griechischen Schulden haften muss und nicht für 100%.
Sie sagen anbieten, das heißt, das beruht ja auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Kann sowas gehen?
Ja, das kann schon gehen, wenn man dann den Märkten gleichzeitig deutlich macht, dass nachdem diese Frist abgelaufen ist, wo der Umtausch besteht, dass dann die Möglichkeit eines Defaults Griechenlands, also einer Zahlungsunfähigkeit Griechenlands ins Auge gefasst wird. Das heißt, wenn man das Angebot nicht annimmt, muss man eben rechnen, dass man gar nichts mehr bekommt oder vielleicht bloß 40% und das dann wieder in griechischen Anleihen. Diese Drohung kann man dann spielen, weil die Banken, die diesen Umtausch ja wohl annehmen werden, dann keine griechischen Anleihen mehr haben, sondern nur noch EFSF-Anleihen. Das heißt, wenn die Ratingagenturen dann den Default erklären, hat das keine negativen Effekte mehr auf die Stabilität des Finanzsystems.
Sie plädieren für ein Modell des Rückkaufs von Staatsschuld. Gäbe es andere erfolgsversprechende Ansätze?
Ich denke schon, dass das der Königsweg ist. Man kann sich jetzt fragen, ob man diesen Umtausch einbettet in eine umfassende Eurobond-Lösung, also dass man den Mitgliedsländern des Währungsraums die Möglichkeit gibt, sich in einem einheitlichen Verschuldungsinstrument zu refinanzieren. Das hat den Vorteil, dass man dann auch das Ansteckungsproblem für Länder wie Italien oder wie Spanien aus der Welt schaffen kann. Und ich glaube, eine solche Lösung braucht man, dass man den Märkten glaubwürdig versichern kann, ihr könnt spekulieren, so viel ihr wollt, ihr könnt die Stabilität dieses Raums dann nicht mehr in Frage stellen.
Eurobonds, also ein Modell, wo es für den ganzen Euroraum einheitliche Staatspapiere geben würde, nicht mehr für jedes einzelne Land. Aber ist das nicht förmlich eine Einladung, die Zügel locker zu lassen und über die eigenen Verhältnisse zu leben, gerade für kleinere Länder, wenn sie wissen, es gibt zu einem europäischen Einheitstarif Geld nachher?
Die Frage ist durchaus berechtigt und deswegen muss das Instrument der Eurobonds kombiniert werden mit einer ganz strikten Kontrolle der Haushaltspolitik. Und es müsste vorsehen, dass Länder mit hoher Verschuldung, die sich über Eurobonds verschulden, ihr Budget vom Europäischen Parlament im Voraus genehmigen lassen und dass sie dann sich an diese Vorgaben halten müssen. Und wenn sie sich daran nicht halten, dann müsste man auch die Möglichkeit des Rauswurfs aus der Eurozone ins Auge fassen. Also man muss auch dann sehr viel mehr fiskalpolitische Disziplin einführen. Aber ich glaube, den Bürgern in Griechenland wäre das vielleicht gar nicht so unrecht, wenn nicht ihr nationales Parlament, sondern das Europaparlament die Zügel in die Hand nehmen würde.
Aber es müssten ja nicht nur die Griechen da mitmachen, sondern alle Euro-Länder. Glauben Sie tatsächlich, dass die soweit ihre Souveränität abgeben würden?
Der Euroraum steht an einer ganz entscheidenden Wegkreuzung. Wir haben derzeit ein Arrangement mit einer sehr weitgehenden monetären Integration, aber einer sehr eingeschränkten fiskalischen Integration. Wir erleben, dass dieses Arrangement nicht stabil ist. Und jetzt gibt es zwei Wege, die man gehen kann. Der eine Weg ist, dass man sagt, wir wollen wieder unsere nationalen Währungen. Ich würde das für einen gefährlichen Weg halten. Und der andere Weg ist, dass man sagt, wenn wir diese gemeinsame Währung behalten wollen, dann müssen wir auch fiskalisch gewisse Kompetenzen abtreten. So viele wären es ja nicht. Es ging ja nur um die Eckpunkte der Budgets, die kontrolliert werden. Und ein Land wie Deutschland, das ja eine Schuldenbremse hat, für ein solches Land bräuchte man diese Genehmigung gar nicht, weil das ja schon durch die nationale Verfassung sehr eingeengt ist, was das Parlament dann beschließen kann.
Ihre Prognose für morgen, glauben Sie, das Bewusstsein, dass man wirklich am Scheideweg ist, ist ausgeprägt genug bei den Beteiligten?
Ich fürchte, dass wieder mal versucht wird, mit kleinteiligen Lösungen sich über die Runden zu retten. Es muss dann wahrscheinlich noch schlimmer kommen, aber ich bin überzeugt, wenn es wirklich schlimm kommt, dann werden die Regierungen springen und werden eine Verfassung für den Euroraum schaffen, die auch dann die Stabilität des Euro sichert.
Einschätzungen von Professor Peter Bofinger, des Würzburger Volkswirtschaftlers im Sachverständigenrat, der die deutsche Bundesregierung berät. Die Euro-Schwäche, das heißt die Frankenstärke, bringt auch die hiesige Wirtschaft durcheinander und das bis hin zur Käsebranche. Die Branche exportiert viel, doch erstmals seit der Marktöffnung vor 4 Jahren wird weniger ausgeführt und die Margen sind eingebrochen. Der Druck wächst auf Käsereien und Milchbauern mit der Forderung, Milch- und Käsepreise müssten runter. Patrick Mühlhauser.
Im Reifungslager der Käseexportfirma Fromage Gruyère SA in Bül. Auf den Regalen stapeln sich 25.000 Käseleibe, Gruyère. Eine Maschine hat hier bereits das traditionelle Handwerk ersetzt, erklärt Direktor Gérald Roux.
Die nimmt die Käse aus dem Regal, wendet sie und schmiert sie mit Wasser und etwas Salz. Und das zweimal wöchentlich.
Und das zwischen 5 und 15 Monate lang. Emmentaler und Gruyère machen zusammen die Hälfte des Schweizer Käseexportes aus. Entsprechend leiden sie unter dem starken Franken. Alleine in die USA, einen der wichtigsten Märkte, wurde seit Anfang Jahr 20% weniger Gruyère exportiert. Etwas besser läuft es zwar noch in Europa, doch der Schein trügt. Denn der Exportrückgang alleine ist nicht das größte Problem der Käsebranche. Es sind die Margen, die wegen des schlechteren Wechselkurses um beinahe ein Drittel geschrumpft sind. Die Lage sei ernst, betont Gérald Roux.
Für die ein oder andere Unternehmung ist es sogar eine Existenzfrage.
Um noch etwas zu verdienen, müsste der Preis für Gruyère im Euroraum um bis zu 15% erhöht werden, sagt der Direktor der Fromage Gruyère SA. Doch solche Preiserhöhungen seien kaum durchsetzbar.
Und sind auch mit dem Risiko behaftet, dass man ausgelistet wird. Das wäre dann das schlimmste Szenario.
Ausgelistet und damit aus dem Verkaufsregal verschwinden, das ist die größte Angst der Käsehändler. Davor fürchtet sich auch Jacques Gigax, Direktor von Fromarte, dem Dachverband der Schweizer Dorfkäsereien. Die Käsebranche verlangt deshalb vom Bund mehr Geld für Marketingmaßnahmen. Doch Jacques Gigax weiß, auch Käser und Bauern müssen in den sauren Apfel beißen und ihre Produktionskosten senken.
Wir kommen nicht darum herum, dass wir uns jetzt anpassen. Schlussendlich auf den Milchpreis.
Der Verband der Schweizer Milchproduzenten will sich nicht zu Milchpreissenkungen äußern. Das Thema sei emotionsgeladen, heißt es, und sei Sache jeder einzelnen Käsesortenorganisation. Halb 8 Uhr morgens im freiburgischen Lajoux. Milchbauer David Essewa bringt 700 Liter Milch in die Käserei. Daraus entsteht Gruyère. Dass der Milchpreis sinken könnte, bereitet ihm Sorge.
Peut-être on vit encore, mais beaucoup moins bien. Mais ouais, faudra pas que ça aille plus bas, quoi. Sinon, ça vaudra vraiment plus la peine de faire ce métier.
Vermutlich werde man eine kleine Milchpreissenkung verkraften. Falle der Preis jedoch zu stark, dann lohne sich seine Arbeit bald nicht mehr. Immerhin müsse er strenge Auflagen erfüllen. Doch Essewa ist sich bewusst.
On peut dire que jusqu'à maintenant, on a encore de la chance comparé à ceux qui ont du lait d'industrie ou bien comme ça, quoi.
Er stehe immer noch besser da als Bauern, die Industriemilch herstellten. Für einen Liter Milch erhält Essewa inklusive Subventionen 83 Rappen. Am härtesten wird eine Milchpreissenkung die Emmentaler Milchbauern treffen. Sie erhalten schon heute mit Subventionen bloß 55 Rappen pro Liter. Eric Ecoffe ist der Käser in Lajoux. Er produziert jährlich 3 Millionen Kilo Gruyère. Er weiß, nicht nur der Bauer, auch er muss mit dem Preis runter. Was Ecoffe dabei ärgert?
On voit la différence entre le prix payé à la production, donc les 9,40 francs, et sur le marché après, il y a une filière de détail qui a encore de la marge.
Er bekomme für seinen Käse weniger als 10 Franken pro Kilo. In Deutschland hingegen verkaufe sich Gruyère umgerechnet zwischen 23 und 29 Franken. Auch die Verkäufer in Deutschland könnten den Schweizer Käseproduzenten noch entgegenkommen, meint Käser Eric Ecoffe. Doch er wird mit seiner Forderung wohl keinen Erfolg haben. Denn die deutschen Detailhändler werden kaum auf ihre fetten Margen aus dem Verkauf von Schweizer Käse verzichten wollen.
Patrick Mühlhauser berichtete. Schon Donald und Onkel Dagobert und die ganzen Entenhausener wurden einst entlarvt als hierarchische, hochneurotische Geizkragensippe mit verdrängter schwuler Note. Das war humorvoll gemeint. Ernst gemeint war später der Vorwurf, die Welt von Tim und Struppi sei das Abbild einer rassistischen Denkweise. Und nun sind die Schlümpfe dran. Ein französischer Politologe hat ihre Welt untersucht und kommt zur Diagnose, dass was heil wirkt, totalitär, stalinistisch und frauenfeindlich ist. Peter Buri über diesen neuesten Forschungsstand.
Sie haben zwar einen Chef, aber leben in einer Art Kommune. Gesetze gibt es bei den Schlümpfen nicht. Die Zwerge wissen, wie der Hase läuft. Mit der holden Weiblichkeit haben die blauen Wichte nicht so viel an der Zipfelmütze. Eine Alibi-Schlumpfine wurde ihnen durch den Hexenmeister Gargamel aufgenötigt. Die Schlümpfe oder die Strumpfs, wie sie auf Französisch heißen, sind von Natur aus asexuell, bieder und fleißig. Jeder hat sein Ämtli und genug zu beißen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, heißt das bei Marx. Die niedlichen Zwerge leben eine fast perfekte Utopie und sind rundum glücklich. Nur schon das scheint dem jungen französischen Politologen Antoine Bueno höchst verdächtig. Glücklich kann für ihn nur sein, wer einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Und so wittert er in den Zipfelkappen der Schlümpfe einen Anklang an die Jakobinermützen der französischen Revolution, das Symbol einer Schreckensherrschaft. Die Brille des unbeliebten Schlaumeier-Schlumpfs erinnert Bueno an die Brille von Trotzki, den Stalin umbringen ließ. Dass der böse Zauberer Gargamel eine Hakennase hat und dass die Schlumpfine von der Brünette zur Blondine mutieren muss, damit sie den Herrenzwergen gefällt. Nun ja, man sieht, dicke Post, da liegt stark belastendes, geradezu toxisches Material vor. Wie ernst ist's dem Politologen mit seinem Petit Livre Bleu über das Reich der Schlümpfe? In Interviews legt er Wert darauf, dass es sich um eine seriöse Studie handle und wirft mit Namen von intellektuellen Säulenheiligen wie Hannah Arendt und Raymond Aron um sich. Vor ein paar Jahren allerdings verpackte der medienbewusste Wissenschaftler den gleichen Stoff schon in einen Roman, der aber niemanden interessierte. Jetzt hat er auch noch ein Theaterstück zum Thema in petto. Der Zeitpunkt ist gut, der nächste Schlumpffilm naht. Immer näher rückt auch der Sesseltanz ums Élysée. Als Nicolas Sarkozy 2007 zum Präsidenten gewählt wurde, kürte ihn der Le Monde-Karikaturist Blondu zum Oberschlumpf der Nation. Der Politologe Bueno machte sich immer wieder für die in Frankreich dünne Mitte zwischen Sozialisten und Konservativen stark. Ob er auch deswegen seine Schlumpfologie reaktiviert hat? Denn bei den Zwergen ist bekanntlich alles Schlumpf. Sie unterscheiden den rechten Politschlumpf nicht vom linken. Sie sind, wie Bueno meint, ja auch ebenso von stalinistischem wie nationalsozialistischem Gedankengut unterwandert. Ob sich da eine neue Mitte herausschlumpfen kann, wissen weder Fauli noch Forschi, weder Fürchti noch Gucki, wie typische Vertreter der Zipfelmützenpopulation auf gut Schlumpfdeutsch heißen.
Peter Buri, das war das Echo der Zeit, verantwortlich war Tobias Gasser. Und für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.